So, hallo, herzlich willkommen hier zu den Tech Days von meiner Seite aus. Wir haben viel vor und wir haben ja ein neues Visual Studio bekommen. Alle glücklich, neues Visual Studio ist da. Ich arbeite nicht für Microsoft, also man darf die Wahrheit sagen. Es ist okay. Ich habe mir überlegt, als das neue Visual Studio rauskam, brauchen wir überhaupt schon wieder ein neues Visual Studio? Ich meine, so schlecht war 2010 jetzt auch nicht, oder? Konnte man doch mitarbeiten. Also, was will Microsoft eigentlich in den nächsten 100 Jahren alle paar Jahre uns ein neues Visual Studio geben? Und wie reagiert Microsoft? Jetzt gibt es viermal im Jahr ein neues Visual Studio Update. Wir kriegen jetzt viermal pro Jahr ein neues Visual Studio. Irgendwas haben wir da wohl verschlafen, dass wir das scheinbar doch brauchen oder haben es mit anderen Augen betrachtet. Was wollen die eigentlich von uns? Gucken wir doch mal kurz ein Stück zurück. Microsoft hat dieses ganze Thema Teamentwicklung und Team Foundation Server ja vor einiger Zeit entdeckt. Genau genommen vor 6 Jahren, da kam der erste Team Foundation Server auf den Markt. Damals mit dem Ziel, erstmal überhaupt mal eine Basis zu schaffen. Dass wir alles, was wir tun bei der Softwareentwicklung, dass es in einem großen Topf landet, wo man reingucken kann und wirklich sieht, warum habe ich diese Zeile programmiert, wie habe ich sie getestet, zu welcher Anforderung gehört das, dass wirklich alle Artefakte so wie ein roter Faden zusammenhängen und wir später immer noch wissen, warum wir Dinge getan haben in der Software. Das ist so die Idee gewesen. Das war die erste Version 2005, 2008, Visual Studio Team System hieß das damals noch. Dann kam ja vor einiger Zeit Visual Studio 2010 mit einer Erweiterung der Zielgruppe. Es ging nicht mehr nur um den armen Entwickler, der Code vor sich hinschreibt, sondern man hat auch noch zwei Spezialmenschen entdeckt. Einen, der sagt, wie wir den Code organisieren wollen, um ihn möglichst wartbar zu halten. Man nennt ihn häufig den Architekten. Und einen, der auch nochmal drüber gucken soll, ob wir nicht nur technisch korrekt gearbeitet haben, sondern ob wir auch das gebaut haben, was der Kunde eigentlich haben wollte, der Tester. Der Begriff Tester ist immer so ein bisschen komisch. Eigentlich ist das jemand, der mit Kundenaugen nochmal drauf guckt. Denn Kunden haben andere Augen als Entwickler Augen haben und achten auf andere Dinge als Entwickler drauf achten. Und mit der aktuellen Version 2012 geht man noch einen Schritt weiter und sagt, wir wollen nicht nur die ganzen Entwicklungszyklus angucken, wir wollen auch in zwei Richtungen noch diese Plattform ausbauen. Einmal nach vorne hin mit dem sogenannten Stakeholder, also dem Kunden oder irgendjemand, der was mit dem Projekt Wichtiges zu sagen hat, der uns die Anforderungen stellt. Wir wollen also näher an dem arbeiten, der später die Software auch nutzen soll, um rauszufinden, ob wir eigentlich das Richtige hier tun. Und wir wollen auch mit den Operations arbeiten. Operations, zu Deutsch dann der Betrieb. Also aus der wahren Laufzeit der Software lernen. Wie häufig stürzt sie ab? Läuft sie denn in der Zielumgebung so, wie wir uns das schön vorgestellt haben als Entwickler? Und in die Richtung ging es ja, haben wir bestimmt schon viel von gehört. Und dann hat Microsoft, und das ist jetzt das Tollste, in der Beta-Version diese Folie rausgebracht. Das ist eine offizielle Microsoft-Marketing-Folie. Man beachte, sie ist nicht mehr aktuell, das gab es zu Beta-Zeiten. Sie wurde mittlerweile ersetzt durch eine neue. Und das finde ich besonders gut, denn eigentlich zeigt diese Folie was richtig Gutes. Sie sagt, ja, wir haben einmal auf der linken Seite die Softwareentwicklung. Es gibt eine Wunschliste, es wird in kurzen Zyklen, sogenannten Sprints, gearbeitet. Irgendwann wird fertige Software über diese weiße Linie, das ist so eine große Mauer, über die wirft man die fertige Software rüber. Da sitzen so Menschen, die irgendwie Ahnung von Computern haben. Die machen das irgendwie möglich, dass die Software auch genutzt wird durch ihre Kunden. Und irgendwann kommt vielleicht auch eine Rückmeldung, wie es denn so gelaufen ist, was der Kunde davon hält oder wie leicht es zu installieren war oder sowas. Ja, also diese beiden Seiten gibt es jetzt. Und wer sitzt da in der Mitte? Nach wie vielen Jahren Microsoft, wie lange gibt es eigentlich Microsoft schon? Über 25 Jahre, wie lange gibt es die denn schon? Wann wurde Microsoft gegründet? Weiß das jemand? 75? Ja, also nach so vielen Jahren Microsoft auf die erste Folie, wo der Kunde nicht nur auftaucht, sondern auch in der Mitte sitzt. Ich war so glücklich. Das nächste Visual Studio hat einen Kunden in der Mitte. Dann kam Visual Studio im September auf den Markt. Microsoft hat alle Marketingfolien umgebaut, um sie zu vereinfachen, wie die offizielle Nachricht hieß. Und wie vereinfacht man so eine Folie? Natürlich, man nimmt den Kunden einfach raus. Es ist doch auch viel einfacher, wenn da nicht ständig dazwischen quatscht. Sind wir doch ehrlich? Ja. Also jetzt auch ohne Kunden möglich zu entwickeln. Nein, Quatsch. Der Kunde ist natürlich immer noch da, aber er ist eigentlich überall. Deshalb ist er auf dieser Folie nicht extra erwähnt. Aber ich finde es einfach so nett, dass er nicht mehr auf den offiziellen Folien drauf ist. Und diesen ganzen Zyklus müssen wir natürlich durchleben, bevor eine Software fertig ist. Und das Gemeine an Softwareentwicklung ist, wenn man irgendwo in dieser ganzen Kette einen Fehler macht, ist der Kunde am Ende vielleicht nicht ganz zufrieden. Meine, unser Ziel ist ja am Ende einen Kunden zu haben, der sagt, ja, du hast meine Erwartungshaltung mindestens mal erfüllt. wenn wir richtig gut sind, ihn sogar begeistert vielleicht, aber das würde ich noch gar nicht als Ziel anvisieren. Wenn er zufrieden ist, bin ich erstmal auch zufrieden. Und wenn halt irgendwas schief geht, wir haben die Anforderungen falsch aufgeschrieben oder die falsche Architektur gewählt oder schlechten Code geschrieben, es muss nur ein kleiner Bestandteil falsch sein. Der Kunde steht am Ende da, kann es nicht nutzen oder es passt nicht zu seinem Einsatzfall und er ist unzufrieden. Eigentlich ist der Kunde eine 0 oder eine 1. Der kennt nichts anderes. Ein neues Feature ist für ihn entweder da, nutzbar und so, wie er es erwartet, oder nicht vorhanden. Alles andere müssen wir in dem Entwicklungsprozess rechtzeitig abfangen, ob das geklappt hat oder nicht. Wenn wir uns also diesen schönen Entwicklungsprozess nochmal angucken und vielleicht auch messen wollen, wann sind wir gut und wann sind wir schlecht? Also für die, die so Zahlen mögen, für die Statistiker unter ihnen, ja, die irgendwas gerne in Zahlen ausdrücken. Die zwei Metriken, die interessant sind, die zwei Kennzahlen, sind einmal die Cycle Time und die sogenannte Mean Time to Repair. Also wie lange brauche ich, um eine Idee meines Kunden so fertig zu machen, dass er sie wirklich nutzen kann in seinem Alltag, also mit Installation und es ist so, wie er es haben will, ohne Nacharbeiten, Cycle Time. Und wie lange brauche ich, wenn irgendetwas nicht funktioniert in einem System, also irgendwas kaputt gegangen, bis es dann behoben ist, bis das System wieder korrekt funktioniert. Also die Zeit bis Bugfix, könnte man sagen, inklusive Deployment natürlich des Bugfixes. Das ist also das Ziel, wenn man diesen Vortrag hier folgen möchte, wollen kontinuierlich Mehrwert unserem Kunden liefern, dann sind das unsere Erfolgskriterien, wie lange brauchen wir für neue Features und Änderungen und wie lange brauchen wir, um Bugs aus der Software rauszunehmen. Nun kann an allen Stellen natürlich etwas schiefgehen und deshalb sollten wir auch an allen Stellen eigentlich Feedback einholen. Das könnte einmal der Kunde selber sein, das könnte die Produktionsumgebung sein, das könnte unser eigener Code sein, wo wir uns Feedback einholen können. Das geht ganz oben los, wo wir sind bei den Requirements. Das heißt, der Kunde hat seine Ideen gesagt und da kann schon einiges schiefgehen. Wir gehen dann später in die Entwicklung, wir gehen diesen ganzen Zyklus einmal durch und gucken uns die 6 häufigsten Orte an, wo man etwas schief machen kann oder verkehrt machen kann und wie man darauf reagieren kann. Einmal prozessmäßig und einmal mit den Tools. Wenn wir genau das tun, was unser Kunde sich wünscht und ihm genau das vor die Nase setzen als fertige Software, haben wir dann einen glücklichen Kunden? Wer glaubt, dass wenn wir die Anforderungen exakt befolgen, wir einen glücklichen Kunden danach haben? Wer glaubt, dass wenn wir die Anforderungen exakt befolgen, wir womöglich nicht einen glücklichen Kunden haben? Wer weiß nicht, was er glauben soll? Okay, die Mehrheit ist fürs Zweite auf jeden Fall. Gut. Also der Kunde, und das ist ja die Gemeinheit, der Kunde weiß ja oftmals auch nicht, was er will. Sonst könnte er es ja womöglich kommunizieren. Das Problem der stillen Post. Schon mal gesehen? Ja, man gibt ja nicht wirklich sämtliche Informationen weiter, die man im Kopf hat. Und es kommt am Ende leicht etwas anderes raus, als man sich vielleicht vorgestellt hat. Das heißt, es entstehen schon ganz vorne, noch bevor die erste Zeile Code geschrieben ist, entstehen schon mal Missverständnisse. Das heißt, der Kunde sagt, was er will, wir versuchen es umzusetzen und wahrscheinlich haben wir ihn gar nicht richtig verstanden. Wenn wir eine einfache Zeile Text nehmen, die eine Anforderung beschreiben soll, wir haben ja solche Scrum-Kurse, wo wir das ausprobieren, wo mehrere Gruppen gegeneinander antreten sozusagen, und es ist witzig, wie eine einfache Zeile Text, die total klar klingt als Anforderung, plötzlich dreimal völlig anders umgesetzt wird, weil eben textuell basierte Anforderungen einfach völlig unklar sind und Missverständnisse einfach nur provozieren. Wie hat man lange Zeit das Problem versucht zu lösen, um eben nicht falsch verstandene Anforderungen zu haben? Was ist der klassische Projektmanagement-Ansatz, wenn irgendwas nicht gut läuft in einer Phase? Mehr aufschreiben und länger und detaillierter machen. Das heißt, der Kunde hat schon etwas schlecht gesagt, nein, dann wollen wir uns noch länger mit dem Kunden nächstes Mal zusammensetzen und so richtig rauskitzeln, was er weiß. Und am besten schreiben wir nicht nur eine Seite dann Dokument, sondern 24 Seiten Dokument. Wozu führte eine viel längere Anforderung? Schon mal einen Entwickler gesehen mit einer 24-seitigen Spezifikation in der Hand? Ah, hier ist was Interessantes. Oh, das lese ich gar nicht erst, das ist immer, war nie interessant, die zweite Seite, ja, immer gleich weiter. Sie lesen nur einen Bruchteil davon. Super, das heißt, die ganze Zeit, die wir in diese längere Planungsphase stecken, verpufft, weil die Entwickler sowieso nur die Hälfte später wahrnehmen. Und wir versuchen immer noch, aus einem Kunden, den quasi wie eine Zitrone auszupressen und rauszufinden, was er wirklich will, obwohl er doch an dem Moment noch gar nicht weiß, was er will. Es ist egal, wie lange wir ihn befragen. Ein Kunde weiß am Tag 1 in der Regel nicht hundertprozentig, was er am Ende sehen möchte. Wenn er am Ende etwas in der Hand hat, kann er plötzlich sofort sagen, ob er es gut findet oder nicht. Das geht plötzlich magisch. Das ist wie mit einem neuen Auto. Man kann sich im Internet alles zusammen konfigurieren. Wenn das Auto aber vor einem steht, ach, das Blau ist doch nicht ganz so blau, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Steht es vor einem, kann man sich es bildlich sofort vorstellen. Deshalb, wir sollten nicht unbedingt mehr Zeit investieren in die Anforderungsphase. Wir sollten lieber zu etwas Fertigem kommen, was wir dem Kunden um die Nase halten können. Aber wir sollten während der Anforderungsphase darauf achten, dass keine Missverständnisse entstanden sind, dass wir also wirklich an das Gleiche gedacht haben. Und eine Möglichkeit zu tun, die Microsoft jetzt auch noch stärker in das Tool einbaut, die Microsoft schon immer intern gemacht hat, ist das sogenannte Storyboarding. Ich finde, Storyboarding als Begriff klingt so ein bisschen nach Spielkram, aber Storyboarding ist tatsächlich im Deutschen übersetzt die Konzeptausarbeitung. Und gerade wenn man sehr UI-lastige Software hat, macht es doch viel mehr Sinn, nicht Text zu schreiben, sondern die neue Funktion, die der Kunde haben will, ihm aufzuzeichnen. Das heißt, man malt nicht nur einen Dialog, sondern man malt gleich eine ganze Abfolge. Wir sehen hier zum Beispiel eine moderne Windows Phone-Applikation, die so ganz grob schematisch im PowerPoint gemalt wurde. Hier gibt es mehrere Folien, die den ganzen Durchlauf präsentieren. Das heißt, ohne eine Zeile Code zu schreiben, versuche ich die Anwendung ihm schon mal vorzuführen. Also wie mit dem Autobeispiel, ich versuche ihm das Auto lebendig schon mal da zu zeigen, damit er jetzt drauf gucken kann und sagt, ach, der muss jetzt 5-mal klicken, nee, das finde ich jetzt aber sehr unhandlich. Das hatte ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Und da sollte auch kein neues Fenster aufgehen, das hatte ich eigentlich ganz woanders erwartet. Und wo ist eigentlich mein Firmenlogo oben rechts, was ich immer sehen will im Fenster? Wir können jetzt schon über diese Kleinigkeiten diskutieren, die er sonst erst später merkt, wenn er die Software in der Hand hat. Wir wollen natürlich nicht auf die kleinen Details lenken, sondern in Wirklichkeit auf das Grobe und Ganze. Also wohin klickt man, wie viele Klicks braucht man, wie würde man die Anwendung nutzen, wenn sie heute schon fertig wäre. Und das hat Microsoft jetzt in PowerPoint eingebaut, mit einem einfachen Grund, warum es PowerPoint ist, weil es eine der wenigen Programme ist, die unsere Zielgruppe nutzen kann. Also jemand, der mit Anforderungen zu tun hat, kann so mit 4-5 Programmen umgehen. Dazu zählt eben Excel, Outlook und PowerPoint. Selbst Word-Kenntnisse sind auf dem Rückgang bei professionellen Nutzern von Office. Das sind die 3 meistgenutzten Programme und damit kann einfach jeder irgendwie. Und deshalb hat man PowerPoint genommen und gesagt, das ist es. Hiermit müsste man eigentlich gerade grafische Anforderungen doch viel besser beschreiben können. Und es gibt jetzt mehrere Einstiegspunkte, die wir hier machen können. Ich rufe schon mal 2 davon auf. Dieses Plugin habe ich mir jetzt dazu installiert. Das heißt, wenn ich in meinen PowerPoint normal reingehe, wird man schon sehen, habe ich hier eine zusätzliche Multifunktionsleiste, ein Ribbon auch genannt. Also sobald uns PowerPoint beehrt. Gibt es oben jetzt einen Bereich namens Storyboarding, also Konzeptausarbeitung. Das Schöne daran ist, das meiste funktioniert komplett ohne ein Team Foundation Server. Es ist wirklich nur der letzte Moment, wo wir eine Verbindung zu einem Requirement vielleicht herstellen wollen, wo wir so einen Server brauchen. Alles andere kann man auch jetzt schon unabhängig vom TFS nutzen und einfach drauf loslegen. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Ah, ich lade noch. Wenn ich ein neues Requirement oder ein neues Produkt-Backlog-Item im Team Foundation Server anlege, gibt es jetzt auch einen Bereich Storyboards mit einem Knopf Start Storyboarding, dass man also direkt hier aus der Webseite PowerPoint öffnen kann und mit dem Storyboarding anfangen kann. Haben wir eh schon jetzt gemacht, brauchen wir nicht draufklicken. Das ist jetzt übrigens SharePoint, der gerade lädt. Wer zu Hause einen SharePoint hat, der kennt das. Okay, während er sich das noch überlegt, können wir ja hier ein wenig schon mal rumspielen. Die Kernessenz von diesem Storyboarding passiert in der Shape-Library. Das heißt, ich habe eine Reihe von Schablonen, die so ungefähr aussehen wie Software. Und was ich gleich als erstes empfehlen würde, ist gar nicht diese Standards hier zu nehmen, die es hier gibt. Zum Beispiel kann man jetzt mal anfangen, hier mit einer Webseite zu basteln heute. Und kann da irgendwelche Steuerelemente raufziehen. Also irgendwie hat er heute nicht sein... Oh, please restart PowerPoint, ist auch eine klare Nachricht. Cool. Wieso nutzt er dafür überhaupt die Zwischenablage? Sachen gibt's. Ist auch ein guter Moment für Fragen gerade. Also Zielgruppe, jemand, der nicht vielleicht programmiert, sondern die Software uns aufmalen möchte. Wir wollen dem Kunden direkt zeigen können, meintest du das, haben wir dich richtig verstanden? Und dafür nutzen wir künftig vielleicht PowerPoint-Dateien. Diese PowerPoint-Dateien, die wir hier mit diesem Plugin erzeugen, können wir allerdings direkt dem Kunden schicken und sagen, meintest du das so? Er braucht kein spezielles Add-on, das brauchen nur wir, die das malen. Der Kunde braucht kein Spezial-Add-on, um das machen zu können. Hier ist ein Beispiel-Storyboard. Der Kunde hat sich hier ein paar neue Funktionen gewünscht. Fabricim Fiber ist eine Firma, die macht irgendwie Kabelfernsehen und jetzt soll hier eine neue Maske entstehen und jetzt kann ich dem Kunden dazu erzählen, lieber Kunde, was wäre, wenn es eine neue Webseite gäbe? Hier würden jetzt die Daten eingetragen werden. Dann würdest du auf diesen leicht zu erkennenden Create-Button gehen, den wir extra für dich orange in deinen Firmenfarben eingefärbt haben. Da klickst du drauf und jetzt siehst du, der neue Kunde wurde angelegt. Ja, also man erzählt ihm eine Geschichte und er wird schon meckern, wenn er die Software nicht so haben will. Dann kannst du noch aufs Dashboard gehen. Da kannst du dir die Aufträge angucken, dann kannst du dich am Handy einloggen. Ja, die Hand im Hintergrund ist auch inklusive, auch der Finger. Kannst dir deinen Benutzernamen eintippen. Beim Passwort gucken sie bitte alle weg. Login. Ja, also es geht wirklich um eine Geschichte, nicht nur um ein einzelnes Formular, was man vielleicht am Flipchart hätte malen können, sondern den Ablauf durch eine Anwendung. Womöglich gibt es auch mehrere Möglichkeiten, da durchzugehen. Und hierüber diskutieren wir mit dem Kunden. Erkennt jemand einen Nachteil? Wenn wir das so dem Kunden präsentieren und ihm danach sagen, wir brauchen jetzt noch 3 Monate, er wird sagen, es läuft doch schon, die Software. Datei speichern unter als Excel-Datei im PowerPoint geht ja sogar. Und VBA kann das Ding auch. Erkennt jemand einen neuen Applikationstypus? PowerPoint-App. Uah. So, wir löschen erst nochmal alles. Wir haben also verschiedene Grundvorlagen. Wir können also jetzt eine webbrowserbasierte Anwendung machen, können Titel eintippen, in der Menüzeile was eintippen und gehen dann wieder in unsere Storyboard-Shapes. Was ich tatsächlich empfehlen würde, ist eben nicht die konkreten Steuerelemente zu nehmen, die wirklich so aussehen wie Steuerelemente, sondern ich würde empfehlen, dass man sich ein paar andere Steuerelemente noch runterlädt. Zum Beispiel, hier ganz unten gibt es einen Link, Find More Storyboard Shapes Online. Dann landen wir in der Visual Studio Gallery. Und hier kann man sich jetzt Dinge runterladen für Windows 8, für iPhone, um Branching-Strategien im Team Foundation Server zu malen. Okay, hat nichts mit Software zu tun, also nichts mit Software zu tun. Und hier gibt es ein paar interessante Common Storyboarding Shapes und die Sketchy Shapes, die man sich so runterladen kann, gratis. Die Sketchy Shapes sind wie selbst gezeichnete Steuerelemente. Also es sieht so aus, als hätte jemand mit der Hand diese Steuerelemente gezeichnet. Es hat den Vorteil, dass der Kunde sich nicht auf irgendwelche Details wie genau dieses Steuerelement fokussiert. Er soll sich auf das Grobe und Ganze, dass es rechts oben ist, nicht exakt auf den Pixel fokussieren. Also soll es doch lieber wie selbst gemalt aussehen. Das kann man sich runterladen. Das sind SBSX-Dateien. Und an dieser Stelle merkt man einen großen Unterschied zwischen Entwickler und PowerPoint-Benutzer. Ja, ich komme aus der Softwareentwicklung, habe jetzt einen neuen Dateityp und er geht per Doppelklick nicht auf. Was tut man jetzt? Man scannt die ganze Festplatte nach SBSX-Dateien, guckt, wo man die vielleicht hinkopieren muss, startet PowerPoint neu, hofft, dass er sie automatisch erkennt. Nachdem ich ungefähr 1 Stunde gesucht habe, fiel mir dann der Import-Button im PowerPoint auf. Es ist ja für Benutzer gemacht, ne? Das ist also nicht hochkomplex mit irgendwelchen NC-Programmen, muss es irgendwo reinkopieren. Es funktioniert einfach. Hätte man auch drauf kommen können. So, und jetzt sieht man, das sind hier selbstgemalte Dialoge. Also der Button sieht schon etwas schraffierter aus, hier im direkten Vergleich. Richtiger Button zu selbstgemalten Button. Ja, wir wollen dem Kunden ja nicht mit exakten Details nerven, sondern ganz grob erzählen, was gemacht werden soll. Insbesondere, wenn es die Webseite schon gibt, an der wir hier arbeiten, und wir haben hier eine fertige Beispielanwendung schon. Fertige Beispielanwendung. Dann können wir natürlich die Beispielanwendung einfach per Screenshot abfotografieren. Wir müssen das nicht alles ja exakt nachmalen. Also nehmen wir hier die eingebaute Screenshot-Funktion und bedienen uns in dem Fenster im Hintergrund und sagen, okay, diese Tabelle, die hätte ich gern jetzt so drin im PowerPoint. Ja, der Kunde kann sich jetzt vorstellen, da unten ist die Tabelle, jetzt haben wir einen neuen Button drüber. Der Button heißt Klick mich. Man kann jetzt alles nutzen, was man jahrelang an PowerPoint-Erfahrung sich schon aufgebaut hat, auch farblich. Und wenn man jetzt so einen schönen Button gemacht hat, der auch im Corporate Design entspricht, kann man den natürlich auch abspeichern per Rechtsklick in seine persönliche My Shapes Library. Das heißt, diesen Button kann man jetzt sehr einfach, unser Firmenbutton, sehr einfach per Drag and Drop einfach mehrfach jetzt reinziehen. Oh Gott, weg damit. So. Wunderhübsch. Ja, und ansonsten sind auch keine Grenzen gesetzt zu dem, was man so aus PowerPoint kennt. Wir können uns hier noch mehrere Seiten vielleicht vorstellen. Und auf den Folgeseiten kommt dann vielleicht so eine Abfrage. Bist du dir sicher? Oh. den OK-Button, Verknüpfung erstellen mit der nächsten Folie, mit der Slide Nummer 3, damit das auch wirklich zusammen verknüpft ist. Und wenn er auf Klick mich drückt, gehen wir auf die Folie 2. So, für den Realismus fehlt nur noch eins. Wir brauchen das Verhalten des Benutzers. Das kann ich über den Mauscursor nachbilden. Es gibt hier einen Mauspointer, den ich mir reinziehen kann. Können wir auch gleich größer machen, so, dann sieht er auch was. So, und jetzt kann ich natürlich mit den Standard-PowerPoint-Animationseffekten spielen. Sehr beliebt. Insbesondere, wenn man hier ganz unten den Custom Path auswählt, dann kann man sagen, lieber Kunde, in dieser Ansicht hast du dich schon immer gefragt, wo muss ich klicken, um einen neuen Kunden anzulegen. Dank unseres orangen Buttons ist das jetzt kein Problem mehr. Du findest ihn auf Anhieb. Und jetzt haben wir eine lauffähige Anwendung sozusagen. Jetzt kann ich ihm also erzählen, was ich plane einzubauen. Hier, wie er daneben klickt. Dann klickt er hier drauf, dann kommt die Abfrage, dann sagt er, bist du dir sicher, okay, dann kommt die nächste Meldung mit zwei Okay-Buttons. Ja, aber man kann eben so einen ganzen Ablauf aufzeichnen und durch diesen selbstgemalten Charakter reden wir nicht über die konkreten Details, sondern wirklich über den Ablauf. Er kann sich jetzt beschweren oder sagen, dass er sich es anders vorgestellt hat oder dass er eine andere Software kennt, die es anders macht. Und das Beste, wir haben noch keinen Entwickler beauftragt, wir haben nicht Unmengen von Text produziert, der Missverständnisse auslöst, sondern wir sind hier relativ sicher, dass wir zumindest ihn richtig verstanden haben. Ob es das ist, was er will, wissen wir immer noch nicht. Das werden wir merken, wenn wir es gebaut haben. Aber zumindest hat er auch schon mal über gewisse Dinge nachgedacht und wir haben eine gewisse Abklärung vorgenommen, wo wir stehen. Cool. Das hat mal eine neue Dimension von PowerPoint. Zweiter Anlauf. Okay, wir belassen es in diesem schönen Modus. Es liegt natürlich nicht an unserem Storyboarding. Ja. So, wenn wir nochmal unser schönes Value-Delivery-Diagramm angucken, dann gibt es die zweite Sache, die mit den Requirements zu tun hat, nämlich die Frage der Prioritäten. Also haben wir, wenn der Kunde uns 1000 Anforderungen und Wünsche genannt hat, die in die richtige Reihenfolge gebracht, haben wir richtig entschieden, was wir zuerst abarbeiten werden, was wir danach abarbeiten werden? Oder hat der Kunde eigentlich eine ganz andere Vorstellung? Das ist so, als würde man einem Entwickler 10 Aufgaben geben und nicht sagen, was das Wichtigste ist. Was macht der Entwickler, wenn ich ihm 10 gleich wichtige Aufgaben gebe? Er pickt sich die schönsten raus. Was sind das für welche? Die mit dem wenigsten Wert für den Kunden natürlich. Das sind so Dinge wie erstmal Hilfe-Info programmieren. Das ist der schönste Dialog, der ist einfach. Man weiß selber genau, wie man den zu schreiben hat. Man muss auch mit dem Kunden nicht drüber sprechen. Als Entwickler sucht man sich die Rosinen raus als erstes, die natürlich nichts mit der Kundenfunktionalität zu tun haben. Denn da müsste man wahrscheinlich nochmal nachfragen, weil man es eh nicht so im Detail verstanden hat. Ja, insofern, Reihenfolge ist eine wichtige Sache. Wenn ich mehrere Kunden natürlich habe oder mehrere Leute, die meine Reihenfolge beeinflussen, macht es Sinn, die auf einer zentralen Stelle vorzuhalten und sagen, hier könnt ihr alle drauf gucken, so ist die Reihenfolge, wer sich beschweren will, jetzt können wir drüber reden, aber in dieser Reihenfolge werden wir abarbeiten. Es ist auch wichtig, dass alle Anforderungen immer in einer Reihenfolge sind. Die sind also sortiert, die sind nicht priorisiert, die sind sortiert. Priorisierung im Geschäftsumfeld ist nämlich nicht ausreichend. Priorisierung heißt, alles, was wir einbauen wollen, kriegt eine 1. Weil ist alles wichtig. Das ist Priorisierung. Das hilft uns in der Softwareentwicklung nur nicht. Und wer schon mal mit einem Anforderer gesprochen hat, er soll bitte priorisieren, der kriegt eben nur Einsen zurück. Ja, aber könntest du es in eine Reihenfolge bringen, lieber Anforderer? Das ist alles wichtig. Ja, ich weiß, es ist alles wichtig. Wir können aber trotzdem nicht alles gleichzeitig programmieren. Und für den Fall, dass alle am plötzlichen Herztod sterben, was müsste denn dann drin sein und was nicht? Wir brauchen eine Reihenfolge. Das ist wie mit einem Tunnel, wenn Autos reinfahren. Alle Autos wollen am anderen Ende wieder rauskommen. Aber es gibt nur eine Fahrspur. Die können wirklich nicht zu zehnt alle reinfahren. Sie müssen hintereinander reinrollen. Also ganz wichtig, in Reihenfolge bringen. Wie löst man solche Probleme? Naja, erstmal, indem man es transparent macht, wie man Anforderungen priorisiert hat. Und auch da fragt man dem Kunden natürlich, bist du dir sicher, dass die Priorisierung richtig ist? Zum Beispiel, indem man einfach so einen Backlog hat, kann man irgendwo öffentlich dem Kunden zugänglich machen oder als PDF schicken und sagen, die Reihenfolge haben wir verstanden. Ist das die Reihenfolge, wie du das siehst, von der Wichtigkeit, von dem Mehrwert und von dem Nutzen für die User? Das geht so lange gut, solange ich einen Kunden habe. Wenn ich einen ganzen Raum voll Kunden habe, wie in diesem Beispiel hier tatsächlich von Microsoft ein Foto, dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Das heißt, wenn ich sehr viele Kunden habe, die meine Reihenfolge beeinflussen, hole ich die alle in einem Raum, stelle vor, was ich so alles vorhabe und was sich die anderen Kunden gewünscht haben und mache eine Art Voting, eine Art Abstimmungsprozess. Da gibt es verschiedene Mechanismen, wie man das tun kann. Hier mal ein Beispiel. Zum Beispiel wurden diese Kunden, es ging tatsächlich um Visual Studio, alle nach 3 Spalten befragt. Das heißt, für jede Idee, die es gab, mussten sie sagen, wie wichtig ist das für mich und meine Arbeit, also für mein Business. Wie zufrieden bin ich mit existierenden Lösungen, die es tatsächlich schon gibt, also mit irgendwelchen Workarounds oder anderen Lösungen, die es heute schon gibt? Und ist das generell die richtige Richtung, in der ich möchte, dass dieses Produkt sich weiterentwickelt? Und das sammelt man von jedem Kunden einzeln an und versucht daraus eine konsolidierte Meinung zu bilden. Ja, vielleicht gibt es Dinge, die sind ihm zwar ganz wichtig, aber er ist mit dem, was es heute gibt, auch schon sehr zufrieden und will gar nicht, dass wir in die Richtung weiter investieren. Also je mehr Kunden man hat, desto mehr geht man auf so ein Abstimmungsverfahren, vielleicht mit solchen Zettelchen. Wenn man wenige Kunden hat, reicht es wahrscheinlich, dass es einen Backlog gibt, wo alle drauf gucken und das macht. Am Ende sieht das dann so an der Wand aus. Also die haben diese Zettel an der Wand ausgefüllt mit solchen Klebestickern. Und dann gibt es einen Praktikanten, der das später abtippt, um das im Team Foundation Server korrekt abzubilden. Und wenn es keinen Praktikanten gibt, gibt es irgendwann Kinect-Interface, das wird das alles auch abfotografieren. Dann ist man sich auch sicher, da auf der richtigen Seite zu sein. Okay, ein Produkt-Backlog gibt es ja im Team Foundation Server mittlerweile. Wenn man schon so ein Produkt-Backlog macht, kann man auch ein bisschen zaubern. Zaubern muss man immer dann, wenn jemand einen nach einem Termin fragt. Das ist ja pure Magie in Softwareentwicklung. Man lügt natürlich weiterhin, was Termine und so anbelangt. Man nimmt irgendeine Bauchgefühlschätzung und so weiter. Das einzig Gute, und wenn man den Kunden rauflassen möchte, kann er das auch, man kann Prognosen anstellen. Man kann sagen, wenn die Geschwindigkeit so wie sie jetzt ist, bleibt, was schaffen wir schon mal garantiert nicht. Ja, da hat man zumindest aber schon mal eine handfeste, also brauchen wir nicht noch ein halbes Jahr vor uns hinlügen, sondern können jetzt schon sagen, okay, das und das und das ausgeschlossen, das ist der wackelige Teil und den Teil, da fühlen wir uns relativ sicher, dass das reinkommen wird. Der Team Foundation Server macht ja so ein lustiges Velocity Chart, also ein Durchsatz, eine Geschwindigkeit. Wir sehen also nicht nur, wie viele Anforderungen wir in einer Einheit fertig gemacht haben, sondern wie viele Punkte diese Einheit jeweils hat. In dem dritten Sprint sind wir gerade, deshalb ist ein Teil blau, der ist noch nicht fertig und 18 Punkte sind in diesem Sprint bereits erledigt und dahin geht's weiter. Und dann kann man mit Hilfe dieses Wertes rechnen. Man kann sogenanntes Forecasting aktivieren. Das heißt, man tippt jetzt einen Bestfall. Also im besten Fall schaffen wir 10 solcher Aufwandspunkte pro Sprint und kriegt dann so Linien eingezeichnet, bis wohin wir kommen würden. Alles, was unter der untersten Linie ist, wird es einfach nicht mehr schaffen. Das ist pure Magie. Genauso wie pure Magie mein lieber Starbucks-Lieferant ist, den ich hier vorstellen darf. Applaus für meinen Starbucks-Lieferanten. Dankeschön. Sehr freundlich. Ja, ach so, ja, hier, ich kann dir einen Prospekt schenken, ja, danke. Ja, ja, man muss seine Leute nur im Griff haben. Das ist, danke. Hab ich irgendwas, soll ich irgendwas Besonderes sagen, irgendwie so was Positives oder? Nee. Bestechung am Arbeitsplatz. Genau, also man kann theoretisch eben, wenn man so einen Backlog führt, wenn die Reihenfolge klar ist, hiermit ein bisschen rechnen und ich würde natürlich grundsätzlich hier mehrere Werte durchspielen, meinen richtig guten, also mein Best Case, mein Worst Case und mein wahrscheinlich, sehr wahrscheinlichen Fall und dann kann ich mir ungefähr ansehen, was vom Backlog werden wir schaffen. Es ist für den Kunden auch eine ganz andere Transparenz. Wenn er jetzt wirklich sieht, wie groß die einzelnen Elemente sind, er sieht nicht nur die Reihenfolge, er sieht ja auch, wie groß wir eine Schätzung abgegeben haben. Dieses Element ist 5-mal so groß wie das andere. Dann sagt er sich, dann nehme ich das Große doch viel lieber raus und mache lieber 5 kleine. Das ist mir, dann habe ich ja mehr Features am Ende. Also der Kunde kann jetzt solche klugen Entscheidungen treffen, weil er weiß, wie groß etwas ist, weil er weiß, wo wir ungefähr ankommen werden bei unserer Geschwindigkeit und diskutiert auch ganz anders mit, was die Priorisierung vielleicht anbelangt. Ganz schlimm sind natürlich Kunden, die schon wissen, wie lange es dauert. Auch sehr beliebt. Ne, so was, so Kunden, die vielleicht selber mal so halb programmiert haben. Das ist das Beste. Gesundes Halbwissen. Ne? Das könnt ihr ja einbauen. Ich weiß ja, das geht schnell. Ich habe zwar eure Technologie noch nie gesehen, aber ich weiß, das geht schnell. Das kann ja nur was Kleines sein. Ja, das ist mal sehr beliebt. Kann man ja dann hiermit vorrechnen, welche Auswirkungen auf den Release-Termin und die einzelnen Zyklen das für ihn dann hätte. Dann kommen wir zu dem Programmierteil. Auch beim Programmieren können wir Feedback gebrauchen. Wir müssen jetzt noch nicht mit dem Kunden sprechen, das kommt später, aber wir können Feedback gebrauchen, ob die Entscheidungen, die wir hier treffen, wirklich sehr codenah, ob das die richtigen sind. Wir schreiben ja immer Code und hoffen, dass der einigermaßen wartbar ist und auch die Fälle, die künftig vom Kunden kommen, einigermaßen abdeckt. Andererseits wissen wir natürlich auch nicht, welche Idee der Kunde morgen haben wird. Es ist immer so eine Gratwanderung zwischen, oder wie sagte mal einer, der gute Architekt weiß genau, was der Kunde morgen will, weiß aber auch, was der Kunde morgen nicht will oder nicht braucht. Also man baut gewisse Dinge schon ein, aber bloß nicht zu viel und hat so ein Gefühl, was der Kunde morgen sagen wird. Ich hatte mal so einen erfahrenen Entwickler, der hat eine Funktionalität ausbauen sollen und der meinte nur, wir kommentieren das aus. Ich so, warum denn? Ich weiß genau, dieser Kunde wird in 2 Monaten wieder anrufen und genau die Funktion wieder wollen, etwas mit neuem Namen wahrscheinlich, aber es wird genau die gleiche Funktion sein. Ich war ein bisschen skeptisch. Nach 2 Monaten klingelte das Telefon, der Kunde wollte eine ähnliche Funktionalität wieder haben, einkommentiert, war fertig. Also der gute Architekt hat ein Gespür dafür, was dieser Kunde morgen brauchen wird. Also auch auf der Code-Ebene müssen die ganzen Entscheidungen, die wir da treffen, irgendwie validiert werden, wie gut oder schlecht sie in den Kontext passen. Und hier gibt es auch Feedback eigentlich auf allen Ebenen. Auf der aller untersten Ebene haben wir IntelliSense. Schon während des Tippens sagt mir IntelliSense, also wenn du das Wort so zu Ende schreibst, sage ich dir jetzt schon, das wird ein Compilerfehler. Ja, ich ahne es schon, es gibt es nämlich nicht den Bezeichner, den du gerade eintippst. Die Methode heißt doch ganz anders. Also schon IntelliSense ist die erste Stufe von direktem Feedback, was mir Visual Studio gibt. Dann kommt irgendwann der Compiler. Bei visualbasic.net kommt er ja sogar, wenn man die Zeile verlässt. Bei C-Sharp lässt er sich ein bisschen mehr Zeit, aber je früher, desto besser. Je häufiger wir kompilieren, desto schneller kommen irgendwelche Fehler zutage. Aber wenn wir ehrlich sind, der Compiler ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ne? Ich meine, der guckt, ob man ein paar Rechtschreibfehler gemacht hat, aber so richtig auf die Logik der Software eingehen, tut der Gute ja auch nicht. Das heißt, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen den Entwicklertest. Der Entwicklertest natürlich einmal starten, durchklicken, logisch, macht man eh. Aber auch sowas wie Unit-Testing. Also wir brauchen irgendeine Möglichkeit, um sicherzustellen, das, was wir hier gerade geschrieben haben, tut auch das, was wir glauben, dass wir gerade geschrieben haben. Ich sage nicht, dass Unit-Tests das Tollste sind, was jemals erfunden wurde, aber ich sage, mir fällt nichts anderes ein. Wie kann ich sonst automatisiert prüfen, dass mein Code richtig ist? Ich wüsste es nicht, man braucht einen Unit-Test. Wenn man keinen Unit-Test macht, sehr beliebt, kommen so Fehler wie 0 und 1 Indizes, ist ja auch sehr beliebt, indexbasierte Arrays, ist jetzt 0 oder 1 der Anfang. Hat jemand die Pressemitteilung gelesen, vor einem Jahr war das ungefähr von der Organspende-Software. Sie haben nach der 8. Operation herausgefunden, dass sie einen 0-1-Indexfehler haben. Sie haben also immer das Organ des Nächsten in der Datenbank genommen und das dem Arzt geschickt, als bitte ausbauen. Es gibt auch weniger makabere Beispiele, aber auch ziemlich makabere Beispiele. Ja. Es gibt Gründe für Unit-Tests, sagen wir so. Ja. Und Software ist immer noch durch Menschen programmiert, durch Menschenhand erschaffen. Software ist ein Gesamtkunstwerk, wenn wir so wollen. Und da hilft es schon mal, wenn wir mit Unit-Tests ranrücken, auf einer ganz kleinen Ebene. Also ich rede jetzt nicht von Unit-Tests, wo man sich 3 Tage lang den Kopf zerbricht und 20 Server für braucht. Ich rede auf der untersten Ebene. 4-5 Zeilen Code geschrieben, passenden Unit-Test und weiter. Diese Unit-Tests sind unser Sicherheitsnetz. Wann immer wir einen Bug beheben oder irgendwas, sind wir sicher, dass wir nicht am anderen Ende irgendwas zerstört haben. Also Feedback ganz, ganz unten. Dann checken wir natürlich ein, dann kommt sowas wie Continuous Integration, das heißt, der Build-Server läuft los und guckt, ob unsere Änderung mit dem, was die anderen Kollegen gemacht haben, noch zusammen funktioniert. Dann gibt es vielleicht Integrationstests, die die Anwendung als Ganzes testen. Dann gibt es auf einer Stufe noch weiter drüber die Performance-Tests, also Skalierbarkeit, Sicherheit und so weiter, Tests, die auf das Gesamtsystem abzielen. Und dann sind wir fast schon fertig. Aber die letzten 2 Stufen, die sind schon im nächsten Zyklus, nämlich, lieber Kunde, ist es das, was du wirklich haben wolltest, User Acceptance Testing? Und läuft es wirklich auf der Zielumgebung, auf der wahren Produktionsumgebung, so wie wir uns das vorgestellt und getestet haben? Also die Operational Acceptance, wie läuft es im Betrieb? Funktioniert das alles überhaupt? Je später wir etwas entdecken, desto mehr Aufwand ist es. Und ich meine jetzt nicht unbedingt monetär, sondern als Entwickler kennt man das. Wenn mir IntelliSense sagt, du hast was falsch geschrieben, ist das eine Sache von Millisekunden, das zu korrigieren. Wenn mir ein Tester 5 Wochen, nachdem ich was programmiert habe, sagt, du hast ja was falsch gemacht, weiß ich schon gar nicht mehr, was ich damals programmiert habe. Wenn man bei Microsoft mit den Entwicklern und Testern spricht, merkt man, der Tester ist der, der Wochen später noch weiß, wie etwas funktioniert. Wenn man den Entwickler fragt, wie es funktioniert, keine Ahnung, habe ich doch nur entwickelt. Ich musste ja nie gucken, wie sich es verhält. Ich habe es doch nur runtergeschrieben. Der Tester weiß aber jedes Detail, alle Sonderbedingungen, der hat noch alles im Kopf. Und deshalb ist es für einen selber ja auch schön, wenn man so früh wie möglich eine Rückmeldung bekommt. Die Idee ist also, dass wenn wir programmieren, wir auch bei der Programmierung möglichst gehaltvolle Rückmeldungen bekommen. Das geht eben nur mit Unit-Tests wirklich gut. Hier links sehen wir den neuen Test-Explorer aus Visual Studio. Der ist ja bewusst so gebaut, dass man jetzt nicht irgendwie Testlisten verwaltet oder groß gruppiert, sondern der ist so gebaut, dass die Unit-Tests, die man hat, permanent durchlaufen. Das heißt, wenn man diesen Button drückt, der ist hier noch gar nicht drauf, sehr gut. In der finalen Version gibt es einen Button mehr auf diesem Fenster, der ist ganz links auf der Toolbar und der heißt Unit-Tests immer nach jedem Build ausführen. Wenn der so gedrückt ist, wird nach jeder Kompilierung sofort alle Unit-Tests, die ich habe, nochmal ausgeführt. Einfach um sicherzugehen, die paar Zeilen, die ich geändert habe, haben nirgendwo anders was kaputt gemacht. performancemäßig läuft das auf einem eigenen Prozess. Im Hintergrund ist eine eigene Echse. Und da wir ja alle Multicore-Prozessoren mittlerweile haben, läuft das wirklich gut im Hintergrund. Also es ist erstaunlich, wie wenig es den Rechner ausbremst. Ich habe eigentlich nie was wirklich bemerkt. Es läuft wirklich im Hintergrund durch. Und die Idee ist tatsächlich, alle Tests laufen zu lassen. Gar nicht sich zu überlegen, welche lasse ich laufen, welche nicht. Kommen alle. Also alle Unit-Tests, die auf ganz kleinster Ebene sind, keine Abhängigkeiten, keine Datenbank brauchen und so weiter. Die richtige kleine Unit-Tests. Die Integrationstests mit Datenbanken und so, die kommen dann auch noch hinterher. Also die Idee, man schreibt ein bisschen, man hat seinen Unit-Test, laufen alle durch, man schreibt jetzt ein bisschen Code, macht irgendwas kaputt, sofort nach dem Kompilieren sagt er hier im Visual Studio rot, hier hast du gerade was kaputt gespielt, mach wieder eine Zeile Änderung, kompiliere, ah, jetzt ist wieder alles grün. Also man hat eine sofortige Rückmeldung, die hinter dem Kompilat läuft und mir sagt, ob meine Codeänderung korrekt war. Ich habe es noch nicht eingecheckt, ich habe noch keinen anderen im Team damit belästigt, dass ich was falsch gemacht habe. Je früher ich die Rückmeldung komme, desto besser. Auch eine Form von Feedback. Eine andere Form von Feedback, wer es noch nicht gehört hat, das neue Visual Studio, neue Team Foundation Server im Zusammenspiel machen Code-Review, formale Code-Review-Prozesse möglich. Hier mit einer neuen Vergleichsansicht, wo man die Änderungen direkt über und untereinander sieht. Rot ist die alte Zeile, grün die neue. Und dann kann man zu den einzelnen Code-Zeilen hier rechts eine Diskussion starten und zu der einzelnen Code-Änderung mit jemand anders im Team diskutieren. Es ist immer noch erlaubt und auch immer noch unterstützt, sich zu zweit vor einem Bildschirm zu setzen. Das hat man nicht ausgebaut im Visual Studio. Ja, Code-Review vor derselben Maschine geht noch. Nur falls man das gerade zeitlich oder warum auch immer organisatorisch nicht hinbekommt und jemand anders offiziell diesen Code-Review zuweisen will, dafür gibt es dieses neue Code-Review-System hier integriert. Dann gibt es ein Meeting, was bei Scrum und eigentlich bei allen modernen Entwicklungsprozessen vorkommt, das tägliche Meeting. Ja, man soll sich ja täglich treffen als guter Entwickler und laut Scrum und Co. hat man sich da was zu sagen. Offiziell soll man genau drei Fragen beantworten. Was habe ich seit dem letzten Mal gemacht? Was mache ich bis zum nächsten Mal? Und was hatte ich so für Probleme, die mich gerade behindern? Und auch das ist die kleinste Form, wo wir Probleme per Feedback zurückmelden. Insbesondere die dritte Frage. Das ist die Frage, wo man sich am wenigsten Gedanken zu macht, ist eigentlich die wichtigste. Ist mir eigentlich ziemlich egal, was jemand gestern und heute gemacht hat. Interessanter ist natürlich die Frage, gab es irgendein Problem? Denn ich kann bei 99% sein, habe jetzt aber ein Problem, was mich vielleicht in den nächsten 3 Wochen beschäftigen wird. Also das ist eigentlich die spannende Frage. Gab es irgendetwas, was mich gerade blockiert? Und das wird also hier schon gemerkt, idealerweise, wenn man sich eben täglich trifft, merkt man täglich, ob irgendwo etwas blockiert ist in unserer Wertschöpfungskette. Das heißt, der Kunde wird länger auf seine Funktion warten müssen. Hier kann ich es schon merken, dafür braucht man so ein tägliches Meeting, dafür muss man diese dritte Frage auch wirklich ernst nehmen. Hier wird sonst nicht diskutiert, sondern jeder sagt nur auf, was er zu sagen hat und es ist wirklich nur ein Team-Meeting. Wer macht alles so tägliche Meetings? Daily Scrums oder Stand-Ups? Ja, doch eine ganze Menge, aber weniger als die Hälfte. Aha. Heißt übrigens jetzt neuerdings Daily Scrum-Meeting. Vorhin stand da noch Stand-Up, ich habe das direkt geändert, weil mich eine amerikanische Firma völlig korrekt darauf hingewiesen hat. Natürlich gerade eben wegen Rollstuhlfahrern ist es doch nicht mein Ernst, dass ich das Daily Stand-Up-Meeting nenne. Ja, wenn man natürlich darauf schreibt, bitte im Stehen durchführen, fühlt man sich da nicht vielleicht nicht so gerade gut. Deshalb heißt es jetzt Daily Scrum-Meeting auf meinen Folien. Und es darf im Stehen, im Liegen und wie auch immer durchgeführt werden. Aber um ein Daily Scrum wirklich kurz und effektiv zu halten, empfehle ich Folgendes. Eine möglichst unangenehme Atmosphäre. Vielleicht macht man es im Flur, es zieht ein bisschen. Vielleicht stinkt es auch so leicht, so ein Duftbaum aufhängen. Das wirkt Wunder, wie schnell so ein Meeting vorbei sein kann, wenn es dort nur unangenehm ist. Ja, also vielleicht nicht das Sofa mit der Kaffeemaschinenecke nehmen, ja, sondern irgendwas, wo die Leute einfach nur weg wollen. Dann fasst man sich kurz, bündig und geht wieder. Der absolute Lieblingstrick, man macht es direkt vor der Mittagspause. Mit hungrigem Magen sind Meetings sehr kurz. Und danach kann man einzelne Probleme, die man vielleicht gehört hat, direkt im 1-zu-1-Gespräch ausdiskutieren. Warum macht man eigentlich solche täglichen Meetings? Wir wissen jetzt schon aus Feedback-Sicht, um zu hören, ob irgendjemand im Team gerade sagt, mich blockiert etwas, damit man es nicht erst 2 Wochen später merkt, ja. Aber eben auch, um festzustellen, sind wir noch im Plan? Also schaffen wir das noch, was wir uns vorgenommen haben für diese Iteration, für diesen Sprint? Oder müssten wir eigentlich schon Alarm schlagen und dem Kunden und dem Verantwortlichen sagen, das schaffen wir nicht mehr? Aber das hat Scrum sagt zwar, wir sollen uns selber kontrollieren und wir sollen gucken, sind wir noch im Plan, aber das kommt in den 3 Fragen ja gar nicht wirklich vor. Das heißt, spätestens am Ende eines Scrum-Meetings, eines Daily-Meetings, müsste man sich doch die Frage stellen, sind wir noch im Plan und das zusammen kurz diskutieren. Und dazu eignet sich erst einmal natürlich ein Taskboard, um zu gucken, wie viele Aufgaben sind noch gar nicht angefangen, linke Spalte, wie viele sind gerade in Arbeit, mittlere, wie viele sind erledigt, rechts. Und wenn man dann die Summen zusammenzählen möchte und das als Grafik anschauen will, dann sind wir beim Burndown-Chart. Das ist ja diese wunderschöne Grafik, die die gesamte offene Arbeit anzeigt, die ja immer weniger werden sollte, bis zu einem Nullpunkt, wo dann der Sprint hoffentlich vorbei ist. Das Diagramm bitte genießen, das sieht im richtigen Leben nicht ganz so aus. Im richtigen Leben merkt man erst am zweiten Tag, nachdem man angefangen hat, oh, wir haben noch ganz viel vergessen, dann schießt es nochmal nach oben und dann geht es irgendwann langsam runter und dann, ach, wir haben ja noch was vergessen, jetzt wieder ein bisschen hoch. Dann ist man bei der Mitte, kriegt Panik, arbeitet ein paar Überstunden, dann geht es plötzlich wieder extrem runter. Ja, und dann kommen wieder ein paar Tests, dann geht es wieder hoch, weil wir haben wieder Bugs gefunden. Also es ist ein Up and Down. Ob man da wirklich später was draus lesen kann, ist eine interessante Frage. Aber wenn wir jetzt gar keinen Burndown-Chart haben, können wir auch über gar nichts diskutieren, ob wir denn noch im Plan sind oder eben nicht im Plan sind. Also als Softwareentwickler hat man heute viel zu tun. Man muss sich selber kontrollieren mit Hilfe eines täglichen Meetings, dem Burndown-Chart, dem Taskboard. Man muss auf die Unit-Tests achten, man braucht sie wirklich. Und das Ganze in einen Topf zusammenwerfen, natürlich mit all den modernen anderen Dingen, die man so hat und Deployment und hier und da. Und man muss ja technisch korrekten Code abliefern. Dafür sind die Unit-Tests da. Die Tester, die gleich als nächstes kommen, sind nicht für technisch korrekten Code verantwortlich. Die Tester sind verantwortlich, dass wir das eingebaut haben, was dem Kunden etwas nützt. Die gucken sich also die Acceptance Criteria, die Abnahmebedingungen des Kunden an. Sie überlegen sich, ist die Software im Kundenumfeld eigentlich nutzbar oder bauen wir das völlig falsche? Meine erste Software oder eine meiner ersten Projekte, in dem ich gearbeitet habe, man hat uns nie mit dem Kunden sprechen lassen. Und wenn wir ehrlich sind, als Entwickler fanden wir das auch super. Warum auch mit dem Kunden sprechen, wenn man auch einen schönen Alltag vor der Kaffeemaschine und dem Kickertisch haben kann? Und haben die Software gebaut, wir haben Überstunden ohne Ende gemacht, wir waren total motiviert und haben damals die frische Outlook-Oberfläche nachgebaut. Die war gerade neu, diese Outlook-Oberfläche, und die gab es noch nicht als fertiges Control. Wir haben da richtig Liebe investiert und sind damit zum Kunden gefahren. Als wir in die Straße einbogen und das große Schild Fleischereibetrieb kam, waren wir schon so ein bisschen skeptisch. Als wir dann die großen Touchscreen-Monitore gesehen haben, wo die ausschließlich mit Handschuhen draufhauen, und jetzt kommt Outlook, eine mausfreundliche Bedienung. Ja, seltsam, der Kunde war recht unzufrieden über unser Bedienerkonzept. Der hätte sich große pinke Buttons gewünscht, wie damals in seinen VB6-Anwendungen, die er vorher hatte. Und fand das überhaupt nicht gut, was wir gemacht haben. Also wie man wieder sieht, so ein kleines Problem in der ganzen Kette kann einem schon echt die Laune verderben. Hätte man bloß mal vorher mit einem Storyboard bei diesem Kunden nachgefragt, wie er sich die Software einigermaßen vorstellt, ich glaube, es hätte geholfen. Es gibt bei Microsoft im Januar einen Scrum-Workshop, wo wir all diese Dinge zusammenwerfen, wen es interessiert. Also, wie werde ich ein ganz toller Developer mit Hilfe von Scrum, allgemeinen Unit-Testing und Krams und natürlich dem Visual Studio. Jetzt kommt's Testing. Wir sollten als Team nochmal auf die Software gesehen haben, mit einer Kundenbrille, bevor wir es wirklich dem Kunden zum Sehen geben. Natürlich wollen wir möglichst schnell, dass der Kunde drauf guckt. Aber wir müssen selber vorher drauf gucken, nicht, dass wir irgendwelche Anfängerfehler drin haben. Man hat als Entwickler einen extremen Tunnelblick. Und es ist immer wieder süß zu sehen bei unseren Schulungen, die wir eben machen, wenn die Leute etwas abgeben, welche Fehler sich einschleichen, die sie gar nicht merken. Man hat so einen krassen Tunnelblick auf die neuen Funktionalitäten, die man gerade eingebaut hat, dass man absolute Fehler nicht merkt. Und der Kunde merkt sowas natürlich sofort. Und wenn der Kunde so eine Kleinigkeit sieht, die ihn ablenkt, hört er überhaupt nicht mehr zu. Beispiel, letztens richtiges Sprint-Review-Meeting. Der eine Button war leicht verschoben und nicht in der Reihe, wie die anderen Buttons waren. Man sieht dem Kunden seine Augenführung. Der klebt an diesem verrutschten Button. Dass der Entwickler gerade erzählt, welche neuen Funktionen drin sind, geht da rein, da raus. Der hat nichts mitbekommen. Der hat die ganze Zeit an den Button geklebt. Ein Rechtschreibfehler, irgendwie sowas Blödes, eine falsche Farbe. Der Kunde fixiert das visuell an und hört nicht mehr zu. Also sind diese Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Und wie viele Formulare habe ich schon gesehen, die immer noch Form 1 heißen oder das Standard Visual Studio Icon haben, weil die Entwickler das A nicht für wichtig sahen und B einfach, da habe ich mir jetzt gar nicht bemerkt. Also wir haben jetzt echt auf unsere Funktionalität geachtet, ist uns gar nicht aufgefallen. Deshalb brauchen wir einfach nochmal jemanden, das kann auch jemand aus dem Team sein, der jetzt nicht gerade mit in der Entwicklung an diesem Feature war, der jetzt mal so tut, als wäre er Kunde. Der guckt wirklich drauf und sagt, oh mein Gott, ihr habt da einen Rechtschreibfehler und oben steht Form 1, das sieht man doch sofort. Aber als Entwickler hätte man es nicht gesehen, wegen diesem krassen Fokus und Tunnelblick. Was ja gut ist, dieser Fokus, aber deshalb brauchen wir die zweite Person, die nochmal drüber guckt. Wer hat denn Leute, die tatsächlich das tun? Also so wie ein Kunde nochmal drüber testen oder dedizierte Tester von mir. Wer hat denn sowas im Angebot? Oh Gott, so wenige. Und bei den anderen machen es die Kunden? Ja gut, ich meine, die müssen da auch was mit tun, ja. Aber schön wäre, wenn die Kunden erst noch einen Tick später kämen in dem Szenario. Bei Microsoft gibt es ja schon länger diesen Testmanager. Wer nutzt, statistische Umfrage, wer nutzt den Microsoft Testmanager bereits? Das entspricht dem realen Marktanteil. 3 bis 4 auf einen vollen Raum, ganz genau. Das ist übrigens sehr schade, weil wenn man sich die Microsoft-Tool-Kette momentan anguckt, die meisten Dinge hätte es theoretisch auch von anderen Herstellern in ähnlicher Form gegeben. Der Testmanager hat aber wirklich Bereiche drin, die es kaum so gibt in der Welt. Da ist wirklich Innovation drin. Und na gut, wir haben ja niemanden, der es nutzen kann scheinbar, da wir keine Tester haben, deshalb nutzt es auch keiner. Aber ich würde dennoch extrem vorschlagen, sich das schöne Tool einmal anzugucken. Und dieser Testmanager hat etwas Neues in der aktuellen Version 2012. Und das ist wirklich gut. Das Neue ist, man kann jetzt auch mit wenig Zeit testen. Vorher brauchte man viel Zeit zum Testen. Man musste den Testplan anlegen, Testfall, wo musst du hinklicken, wo musst du auswerten. Jetzt kann man einfach drauf lostesten. Das ist die neue Idee. Das heißt, wir haben wenig Zeit, wir wollen nur noch mal drüber gucken, entspricht die Anwendung eigentlich dem, was der Kunde haben wollte? Und dazu brauchen wir natürlich einmal den Testmanager, Start ausführen, MTM zum Beispiel. Der Testmanager ist ja entstanden, nachdem Microsoft mit sehr vielen Kunden gesprochen hat und mit deren Testern und hat sich dann auf dieses Design geeinigt, schwarz auf schwarzem Hintergrund. Das scheint so dem gängigen Tester entgegenzukommen, hat man mir erklärt. Man verbindet sich dann mit einem Team Foundation Server Projekt, man muss also alles auf einem TFS machen, es ist nicht ohne Team Foundation Server nutzbar, die Testmanager-Geschichten. Man muss sich einen Testplan anlegen, Testplan für Sprint 3. Und wer mit Microsofts Produkten schon eine ganze Weile arbeitet, der wird merken, gerade im Team Foundation Server haben bei Microsoft auch viele Psychologen mitgearbeitet. An vielen Stellen sind so Kleinigkeiten eingebaut. Zum Beispiel, wenn ein Bildprozess losläuft und er ist auch grün und kompiliert und er hat keinen einzigen Unit-Test, dann steht jedes Mal drunter, übrigens keine Testergebnisse. Ne, so als leichtes Sticheln, dieses, ja? Keine Testergebnisse. Kommst du selbst auf die Idee, was dir das sagen will? Du wolltest mal einen Test schreiben. Ja? Hier ist es noch besser. Man fügt einen neuen Testplan hinzu und er sagt, übrigens, du bist fertig an dem Datum. Er weiß schon, wann wir fertig getestet haben. Genial, oder? Wenn ich jetzt mir 3 Wochen Zeit nehmen wollte, er gibt mir hier aber nur eine nach Standard. Das zeigt wieder, du willst nicht zu lange testen. Sieh zu. Ne? Man kann das Datum auch ändern, allerdings nicht in dieser Maske, weil das wäre ja intuitiv. Das kann man woanders machen. Ich sage ja mal, Microsoft Software ist total intuitiv, sobald man gelernt hat, wie man sie benutzt. Dann geht es flüssig von der Hand. So, normalerweise, wir sind in einem Testplan, wir würden jetzt Requirements reinladen, dann würden wir hier Ordner für Requirements bekommen, wir würden da drin Testfälle anlegen, wir würden da einen Titel eintippen, wir würden exakt die Schritte eintippen, wo man hinklicken soll, was das erwartete Ergebnis ist. Kann man viel Zeit mit verbringen, haben wir heute nicht. Deshalb Rechtsklick, lostesten, heißt Explore. Und es verschwindet der Testmanager, es öffnet sich der Testrunner und wir können direkt drauf lostesten. Man beachte, Videorecording ist an, der Bildschirm wird also aufgenommen. Ich habe es jetzt hier aus in der virtuellen Maschine, aber für gewöhnlich ist der an. Und Audio-Recording. Es ist eine ganz andere Qualität, wenn später in einem Bug-Report nicht nur die Klicks drauf sind, sondern auch das Fluchen des Testers. Ja. Man muss auf diese emotionale Ebene kommen, um den anderen auch zu verstehen. Deshalb sind wir hier in einer Vollaufzeichnung. Es ist übrigens keine Webcam eingeschaltet. Keine Sorge, man kann tragen, was man möchte. Die Webcam ist nicht da. So, links ist jetzt einfach Notizblock und rechts ist unsere Anwendung. Wir können uns da jetzt durchklicken, können nochmal auf die Webseite gehen, klicken irgendwo drauf und eine ganz tolle Webseite. Bisschen langsam, aber gut. Und als jemand, der jetzt einfach drauf lostestet, habe ich ja keinen großen Plan. Ich weiß vielleicht, wo die neuen Funktionen sind und klicke mich einfach durch, bis irgendwas passiert, was mir nicht gefällt. Dann kann ich den Fehler hier links beschreiben. Hilfe kaputt zum Beispiel, möglichst detailliert. Ne? Dann übrigens die neuen Funktionen, das ist jetzt neu im neuen Testmanager. Ich würde es keinem zeigen, aber nur so als Tipp. Lalala. Ja, also jetzt kann man sich hier auch wirklich emotional austoben. Man kann noch ein paar Screenshots machen, vielleicht vom ganzen Bildschirm oder von ausgewählten Bereichen. Ein gut ausgebildeter Tester wird natürlich immer das fotografieren, was am wichtigsten ist für das spätere Entwicklerteam. Weiß nicht, die Uhrzeit vielleicht. Oder neuerdings auch sehr beliebt ein Startmenü, weil im Windows 8 gibt es ja keins mehr. Man kann es also nicht genug häufig fotografieren, solange man es noch hat. Ja. Vielleicht auch nochmal was Richtiges fotografieren, den Fehler. Dann kann man diese Screenshots, die man gemacht hat, wie im wahren Leben auch mit dem Rotstift nochmal nachbearbeiten. Indem man Doppelklick drauf macht, öffnet sich eine professionelle Malsoftware. Sofern man die installiert hat, wenn man die nicht hat, öffnet sich Paint. Und hier kann man dann so dezente und subtile Hinweise an das Entwicklungsteam geben, wo man denn den Fehler vermutet. So, abspeichern, das ist dann hier mit drin. Jetzt haben wir unseren Fehlerbericht fertig geschrieben, sagen Create Bug. Und jetzt kommt wieder ein ganz entscheidender Teil von unserem Prozess. Der Bug, die Bugmaske geht auf und wir müssen nur noch einen Titel eingeben. Er fragt auch nicht, wo hast du hingeklickt, er hat ja selber gesehen, wo wir hingeklickt haben. Wir kriegen also einen relativ exakten Report mit dem Video, mit den Klicks auf der Windows-Oberfläche. Egal, ob das Windows-Anwendungen waren oder Internet Explorer, er nimmt die immer schön auf. Er hat das Video mit Audio drauf, haben wir gesagt. Er hat, wenn wir wollen, einen fast automatisierbaren Test schon im Hintergrund geschrieben. Also eine ganze Reihe von Informationen, Eventlog kann man noch anhängen. Wir brauchen also wirklich nichts mehr einzutragen. Das ist auch wichtig, weil wir noch gar nicht wissen, ob wir diesen Bug reproduzieren können oder ob wir ihn jemals beheben werden. Also jede Sekunde, die wir jetzt Zeit vergeuden, ist vielleicht weggeschmissen. Wissen wir noch nicht. Vielleicht sagt ja auch derjenige, ach, in dem Modul, nee, da machen wir keine Bugfixes mehr, das wird eh kaum genutzt. Also wissen wir noch gar nicht, wie wichtig der Bug ist, deshalb möglichst wenig Zeit vergeuden und einfach einen sinnvollen Titel oben drüber schreiben. So. Der Default in diesem Dialog ist nicht speichern und schließen, sondern erst speichern und Testfall erstellen. Jetzt, wo wir einen Bug gefunden haben, können wir doch im Nachhinein klug werden, strukturierter werden und einen Testfall für die Zukunft erzeugen. Und da wir uns ja schon durchgeklickt haben, schreibt er mir jetzt den Testfall vor. Ich muss nur noch einen Titel eingeben. Prüfe das Escalate-Funktion oder prüfe Escalate Nix 404. So. Erwartetes Ergebnis Nix 404. So. Was heißt das für uns? Wir können Testfälle, wir müssen auch keinen Bug vorher gehabt haben übrigens, wir können Testfälle jetzt einfach erzeugen, indem wir uns durch eine Anwendung durchklicken und sagen, jetzt Testfall von dem, was ich geklickt habe, erzeugen. Man spart die ganze Tipparbeit, hat einen fertigen Testfall. Okay, danach muss man ihn natürlich auch mal testen, aber die ganze Tipperei, was man vielleicht in Excel oder in Word gemacht hat, jetzt kann man das direkt in der Maske sehen, was man vorher angeklickt hat in der Software. Klicken statt tippen könnte man es nennen. Wir haben fertig getestet, wir kriegen eine kleine Zusammenfassung. Heute hast du explorativ getestet, insgesamt 1 Minute 19 Sekunden. Dabei hast du einen Bug gefunden und einen Testfall erzeugt. Und diesen Testfall können wir jetzt im Nachhinein hier strukturiert einbauen, indem wir uns die Anforderungsliste geben lassen, einige aktuelle Anforderungen reinladen. Die kriegen so eigene Ordnerchen hier. Und per Drag and Drop verknüpfe ich jetzt unseren Testcase mit der Anforderung 43. Jetzt ist also der Testcase 81, wenn wir reingucken, sagt er, ich teste die Anforderung 43 und es gibt einen Bug, den teste ich ja auch mit, ob der Bug noch da ist. Und die Anforderung 43 sagt, übrigens werde ich getestet von einem Testfall der 81. Also jetzt ist das alles sauber verdrahtet, der rote Faden, als hätten wir es von Anfang an total fein säuberlich geplant. Jetzt haben wir es im Nachhinein verbunden, auch die ganzen Reports funktionieren jetzt. Als Projektmanager sehe ich jetzt neben dem Requirement, dass es Testcases gibt und ob die durchlaufen. Jetzt ist es so, wir können uns im Nachhinein strukturierter machen. Aber wir können einfach drauf lostesten, das ist, glaube ich, das Tolle dran. Es gibt dann später noch so einen Report, da sieht man dann, ist ein bisschen kurz jetzt hier gefasst, aber es gibt dann für jede Anforderung, die man hat, hier die 43, sieht man den Balken. Je breiter der Balken ist, desto mehr Testfälle gibt es. Und die Farbe sagt, wie weit die einzelnen Teile des Balkens schon sind. Also rot, sie laufen noch nicht durch, grün, sie laufen durch, blau, sie wurden noch nie getestet von einem Tester. Und so sieht man den wahren Fortschritt. Wenn ich als Projektverantwortlicher gucken muss, was ist der wahre Fortschritt einer Software, ich würde vorschlagen, nicht auf Tasks zu gucken. Die Entwickler können von mir aus 99% weit sein. Das heißt nicht, dass sie morgen fertig sind. Das heißt nicht, dass sie jemals fertig sind. Also Tasks sind schon mal eine ganz schlechte Einheit, um zu wissen, wo man steht. Viel besser finde ich diese Einheit. Wenn ich sehe, es gibt genau einen Testfall, muss ich doch meine Entwicklungsabteilung mal fragen, wollt ihr nicht irgendwann noch mal zur Tests überschreiten, sonst wären wir nie fertig. Und wenn das hier alles rot leuchtet oder eben blau noch gar nicht ausgeführt wurde, dann weiß ich auch, hier ist noch was zu holen. Also in diesem Diagramm sehe ich eigentlich, wie weit hat schon jemand im Team gesagt, dass wir die Kundenwünsche erfüllt haben. User Acceptance Testing. Ich habe hier noch ein paar Screenshots reingenommen, damit man sich noch erinnern kann, wie das aussah, was wir gerade gemacht haben. Das ist einer der Reports im Team Foundation Server, wo wir diese Informationen sehen. Man muss jetzt keine Details erkennen, aber ganz vorne sieht man die Requirements Und ganz hinten gibt es eine Spalte mit den Testergebnissen, rot die Tests, die noch nicht durchlaufen. Und hier sind in schwarz die Tests, die noch nicht getestet wurden. Und es gibt sogar schon eine Bug-Rückmeldung. Also durch wie viele dieser Testfälle haben wir schon einen Bug wieder im System gekriegt, dass irgendwas falsch läuft? Und haben die Entwickler den Bug auch schon abgearbeitet oder sind sie noch dran oder ist der noch offen? Okay, Testing haben wir. Jetzt kommen wir zum Deployment. Wir deployen unsere Software. Jetzt kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo die läuft. Läuft die beim Kunden? Läuft die bei uns? Sind das unsere eigenen Administratoren? Läuft die bei Windows, Azure im Rechenzentrum bei Microsoft? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, wie man an Informationen rankommt. Was neu ist in Visual Studio sind folgende Dinge. Einmal kann man bei Windows Azure sich schöne Metriken anzeigen lassen. Das ist so ein Dashboard, das Microsoft verwendet, um den Team Foundation Service anzugucken. Das haben sie sich so ein bisschen selbst gebastelt aus den Countern, die auch vom Windows Azure herkommen. Das heißt, so ein eigenes Überwachungs-Dashboard bei Software, die als Webservice oder Webseite läuft. Wie geht es meiner Seite? Sollte man sich eigentlich immer selber bauen. Oder man nutzt eben das, was Windows Azure zum Beispiel schon von Haus aus rausgibt. Aber jetzt für den normalen Visual Studio Entwickler gibt es zum Beispiel den IntelliTrace Sammler. Der heißt Sammler in der deutschen Version. IntelliTrace Collector, kann man sich gratis runterladen. Der Vorteil dieses Tools ist, ich kann auf eine Produktionsmaschine fahren und kann dort IntelliTrace einschalten. IntelliTrace ist ja so eine Art automatisches Log-File, wo ich den ganzen Stacktrace meiner Anwendung bekomme. Das Ding ist allerdings riesengroß. Hallo Welt ist eine 30-Megabyte-Datei. Ne? Das heißt, man sollte das Ding nicht mehr als 10 Minuten laufen lassen. Aber es hat halt keine andere, also bis auf, dass die Performance extrem benachteiligt, hat es keine andere Auswirkung auf die eigentlichen Systeme. Ich kann also wirklich in einem Rechenzentrum den Administrator bitten, lad dir den Sammler runter, da ist die eine Exe-Datei, schalt ihn für 10 Minuten ein, reproduziere den Fehler und zeig mir das Ergebnis. Ich kriege also im Nachhinein etwas, was ich durchdebuggen kann. Und das kann ich dann mit meinem Visual Studio aufmachen, die Datei, die rauskommt, und nachverfolgen. Also es ist für die Art von Fehlern, die wir nicht reproduziert bekommen auf unserer eigenen Testumgebung, die Fehler tauchen einfach nur auf der Produktion auf. Dafür ist IntelliTrace da. System Center, wer vorhin schon im Vortrag war, Microsoft hat so eine System Center Integration. Wenn man also selber Administratoren hat, die System Center nutzen, die können jetzt Probleme rechtsklicken und sagen, an das Entwicklungsteam schicken. Etwas ganz Fürchterliches. Also direkt so, ein Server reagiert nicht mehr, Rechtsklick weiterleiten an Entwicklungsabteilung und wir haben ein neues Work-Item im Team Foundation Server. Es ist eigentlich kein Bug zum Glück, sondern es ist ein Operational Issue, aus dem man dann einen Bug oder eine neue Anforderung ableiten kann. Dann gibt es noch ein Tool von Preemptive. Preemptive ist die Firma, die diesen Dotfuscator gebaut hat, um .NET-Code zu verschleiern. Die haben ein neues Produkt, was in Visual Studio eingebaut ist, nennt sich Analytics. Und Analytics gibt uns zwei Dinge. Automatisches Error-Handling. Obfuskation hat es immer noch. Automatisches Error-Handling heißt, er schickt alle Exceptions, die auftreten, die nicht abgefangen sind, an einen eigenen Webservice, der wiederum mit unserem Team Foundation Server spricht und uns das als Bug wirklich einträgt. Also nicht jedes Mal, wenn die Anwendung abstürzt, sonst haben wir ja 100.000 Bugs, sondern er guckt nach gewissen Regeln, es ist die gleiche Exception innerhalb von 2 Tagen, das wird zu einem Bug zusammengefasst. Also ich sehe wirkliche Abstürze meiner Software bei richtigen Maschinen, die werden gesammelt und an meinen Team Foundation Server geschickt über einen Webservice, den ich selbst bereitstelle. Das macht Preemptive Analytics. Die haben wohl auch so eine Pro-Version, die man dann allerdings kaufen muss und da haben sie auch Nutzungsstatistiken drin, also welches Modul, welcher Button wird wie häufig geklickt in meiner Anwendung, um solche klugen Entscheidungen zu treffen, wie welchen Bug nehme ich raus oder welche Module baue ich vielleicht komplett aus, weil sie nicht genutzt wurden. Siehe Visual Studio, Microsoft baut ja auch Funktionen aus, die zu selten genutzt werden. Kleiner Tipp, wenn man eine Lieblingsfunktion hat, jeden Tag einmal draufdrücken oder sich ein Skript schreiben, Microsoft wertet solche Zahlen aus. Die Makro-IDE, also dass man mit VBA irgendwas machen kann in Visual Studio, ausgebaut worden. Und einige andere Dinge auch. Die bauen Dinge aus, die nicht genutzt werden oder von einer zu kleinen Minderheit. Okay, letzte wichtige Frage. Haben wir die Erwartungshaltung unseres Kunden erfüllt? Ja, nein oder weiß nicht? Und das kann uns nur der Kunde selbst sagen. Wir müssen die Software so schnell es geht, in kurzen Zyklen, irgendwie dahin klopfen. Sie muss nicht funktional abgeschlossen sein aus Sicht des Kunden. Ja, sie kann ja nicht, in 2 Wochen kann ich keine fertige Software schreiben. Sie muss aber technisch abgeschlossen sein. Das, was ich gebaut habe, ist technisch schon aufgeräumt, hat schon Unit-Tests. Ich habe nichts, was ich technisch noch morgen tun will. Technisch ist es fertig, funktional ist aber nur einer von 100 Buttons drin, die sich der Kunde gewünscht hätte. Und damit fahre ich schon zum Kunden und sage, okay, dieser kleine Teil der Software sieht da so aus, wie du ihn haben wolltest, funktioniert er schon? Oder müssen wir jetzt korrigieren? Jetzt können wir noch korrigieren. Also sehr häufig den Kunden einbinden und ihn auch zwingen, dass er Feedback gibt, falls er es nicht gewohnt ist, das zu tun. Dafür gibt es auch ein Tool, das ist auch gratis, das kann sich der Kunde runterladen, ist der Microsoft Feedback Client. Und mit Hilfe dieses Feedback Clients, wir gucken uns das mal hier in Screenshots an, kommt so eine E-Mail an den Kunden. Lieber Kunde, du wurdest ausgewählt, das Team möchte jetzt von dir Feedback haben zu dem Thema Customer Creation Prozess. Klicke hier, um Feedback zu starten, oder klicke hier, um den Feedback-Client erstmalig zu installieren. Er braucht also ein Tool, es ist eine richtige Windows-Anwendung, muss er sich einmal installieren. Warum ist es eine Windows-Anwendung? Es wird wieder Video und Audio aufgenommen. Wir wollen auch vom Kunden das Fluchen hören. Ja, wenn der Kunde dann eine Stunde lang was kommentiert, hören wir uns das entsprechend an. Also es ist sehr, sehr ähnlich zu diesem Test-Runner, den wir eben gesehen haben im Test-Manager. Der läuft also links auf der Seite mit, sieht dann so zum Beispiel nicht aus. Wo ist denn die richtige Folie? Sie ist weg. Sie dahinter? Auch nicht. Sie ist weg. Also ähnlich wie der Test-Runner ist das Ding auf der linken Seite und dann später, wenn der Kunde was abgegeben hat, sehe ich seine Feedback-Antworten hier entsprechend in Visual Studio in der Oberfläche. Er kann auch wieder Screenshots reintun, kann die Screenshots wieder rot anmalen und bekomme das Feedback des Kunden. Interessant an diesem Tool, es ist letztlich nur eine Videoaufzeichnungssoftware mit Notizblock. Es sagt ja gar nicht, ob wir eine Webseite testen oder eine Windows-Anwendung testen oder sogar ein Storyboard testen. Warum soll ich ihm nicht ein Storyboard als PowerPoint-Datei schicken und sagen, guck's dir bitte an, starte gleichzeitig für ihn den Feedback-Client und dann kann er sozusagen, während sich das Storyboard anguckt, Screenshots machen und sagen, das hätte ich gern anders, das hätte ich gern anders, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut und schickt uns das zurück. Feedback-Client, klingt es gut? Kunden einbinden? Die Begeisterung ist förmlich zu spüren. Das war's. Wie lange brauche ich für eine neue Idee? Wie lange brauche ich für einen Bug zu beheben? Das sind unsere zwei wichtigen Kennzahlen. An allen Stellen kann was schiefgehen. Das wussten wir auch schon vor Scrum und vor dem Team Foundation Server. Nur es gibt einige Werkzeuge, die uns versuchen wollen, das an einigen Stellen leichter zu machen. Gerade diese Missverständnisse, diese häufigen, etwas zu optimieren. Denn man verliert die meiste Zeit darauf, dass man auf irgendetwas wartet oder Dinge, die man eigentlich schon vor Wochen abgeschlossen hat, dass sie irgendwann wiederkommen. Damit verliert man eigentlich die meiste Zeit. Wenn man das einigermaßen im Griff hat, steht der produktiven Entwicklung nicht mehr viel im Wege. Und uns nichts mehr im Wege, hoffentlich die Tech Days weiter zu genießen. In diesem Sinne viel Spaß noch. Ich hoffe, es waren ein paar Anregungen dabei. Und ich kontrolliere dann die Hausaufgaben, den Testmanager angucken, wer den nicht nutzt nächstes Jahr, da bin ich böse. Viel Erfolg und viel Spaß noch. Danke. Applaus